Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Gaddafis Truppen sind auf dem Vormarsch. Sein Sohn Al-Islam sagt in einem Fernsehinterview, wir werden nie aufgeben. Die NATO-Staaten diskutieren über die Libyen-Krise. Ein militärisches Eingreifen kommt im Moment nicht in Frage. Und der europäische Haftbefehl, nicht gültig in der Schweiz, das sorgt für Diskussionen. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und Andrea Joost. Sie hat die Nachrichten.
In Libyen sollen die Gaddafi-Truppen den Ölhafen Ras Lanuf unter ihre Kontrolle gebracht haben. Mehrere Medien melden, die Aufständischen hätten sich aus Ras Lanuf zurückziehen müssen. Auch die Stadt Zawiya im Westen ist nach tagelangen Bombenangriffen in die Hand der Gaddafi-Truppen gefallen, wie westliche Journalisten bestätigen. Der libysche Machthaber Gaddafi hat 3 niederländische Soldaten freigelassen. Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Den Haag mitteilte, konnten die Soldaten Tripolis mit einem griechischen Militärflugzeug Richtung Athen verlassen. Die 3 Niederländer waren vor 2 Wochen während einer Rettungsaktion an der libyschen Küste festgenommen worden. Sie hatten versucht, 2 zivile Landsleute mit einem Helikopter auszufliegen. Die beiden Zivilisten konnten Libyen bald nach dem Zwischenfall verlassen. Die USA schicken humanitäre Hilfe in den Osten Libyens, der von Aufständischen kontrolliert wird. Man sei auch bereit, Diplomaten zu entsenden, um mit den Führern der Aufständischen zu sprechen, teilte der Sicherheitsberater von Präsident Obama mit. Das US-Außenministerium erklärte die Beziehungen zur libyschen Regierung für abgebrochen. Im Osten Saudi-Arabiens hat die Polizei eine Protestkundgebung von etwa 200 Angehörigen der schiitischen Minderheit aufgelöst. Nach Berichten von Augenzeugen fielen Schüsse und mehrere Personen wurden verletzt. Im Osten Saudi-Arabiens ist es in den vergangenen Tagen wiederholt zu kleineren Demonstrationen der schiitischen Minderheit gekommen, obwohl in dem Land Demonstrationen verboten sind. Die französische Polizei hat den mutmaßlichen Militärchef der baskischen Untergrundorganisation ETA gefasst. Laut dem spanischen Staatsradio wurde er in einem Landhaus an der französisch-belgischen Grenze aufgegriffen, zusammen mit 3 Komplizen. In den letzten 3 Jahren sind insgesamt schon 5 militärische Leiter der Terrororganisation ETA verhaftet worden. Diese erklärte im Januar eine dauerhafte Waffenruhe. Die Polizisten in Genf beenden morgen ihre Aktionen. Sie hatten seit rund 3 Wochen keine Bussen verteilt und ohne Uniform gearbeitet, blieben jedoch bewaffnet. Die Polizeigewerkschaft teilte nun mit, die Kantonsregierung habe zufriedenstellende Vorschläge vorgelegt. Die Genfer Polizisten beklagten sich über zu viele administrative Arbeit und sie würden von der Regierung zu wenig respektiert. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft bleibt Biel in der Nationalliga A und Zug ist im Playoff-Halbfinal. Zug besiegte Servette in Genf nach Verlängerung 5:2 und entschied damit die Serie für sich. Biel gewann gegen Ambri im Tessin 5:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters in New York schloss der Dow Jones Index bei 11.985 Punkten minus 1,9%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.337 Punkten minus 0,9%. Der Dollar wird zu 93 Rappen 31 gehandelt, der Euro zu einem Franken 28,72 beziehungsweise zu einem Dollar 38,27. Das Wetter heute Freitag, meist sonnig, im Jura und ganz im Norden einige Wolkenfelder, im Süden gegen Abend immer mehr Wolken. Temperatur 13 bis 17 Grad.
Heute Morgen mit einem Blick nach Libyen. Dort sind die Truppen von Muammar Gaddafi im Osten des Landes auf dem Vormarsch. Die Rebellen mussten sich zurückziehen. Gemäß den Fernsehsendern Al Jazeera und BBC haben die Gaddafi-Truppen den Ölhafen Ras Lanuf wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Gaddafi-Sohn Saif al-Islam hatte zuvor eine große Militäraktion angekündigt. Veronika Meyer.
Die Zeit für Verhandlungen sei abgelaufen, jetzt werde gehandelt, sagte Saif al-Islam in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Und an die Adresse des Westens gewandt.
If they want to support the militia, do it. But I was thinking from now, you're gonna lose.
Wenn der Westen die Rebellen unterstützen wolle, dann solle er das tun. Aber er werde verlieren. Sie hätten keine Angst vor den USA, der NATO und den Europäern. Sie würden nie und nimmer aufgeben. Mehrere Medien melden, dass die Aufständischen aus Ras Lanuf geflohen seien, nach intensivem Beschuss aus der Luft und von Kriegsschiffen. Auch aus Brega, weiter östlich, werden Luftangriffe gemeldet. Auch Sauja, die Stadt im Westen, die in den letzten Tagen heftig umkämpft war, soll nun wieder unter der Kontrolle der Truppen von Muammar Gaddafi sein. Die heftigen Kämpfe treiben immer mehr Menschen in die Flucht. Gemäß der UNO sind seit Mitte Februar mehr als 250.000 Menschen in die umliegenden Nachbarländer geflohen. Drei Viertel von Libyen selbst seien von humanitärer Hilfe abgeschnitten. Unterdessen erhöht sich der internationale Druck auf das Gaddafi-Regime weiter. Die arabischen Golfstaaten riefen die Arabische Liga dazu auf, gegen die Gewalt in Libyen einzuschreiten, etwa mit einer Flugverbotszone. Die Außenminister des Golfkooperationsrates betonten außerdem, Gaddafi habe wegen seiner Verbrechen gegen Zivilisten jegliche Legitimation verloren.
Die NATO will vorläufig nicht in die Libyen-Krise eingreifen. Die größte Militärallianz der Welt hält sich zwar bereit, Aktionen gegen das Regime von Gaddafi zu unterstützen, will aber nicht vorpreschen. Das beschlossen die 29 Verteidigungsminister der NATO an ihrem ersten Treffen seit Ausbruch der Krise. Ein militärischer Eingriff käme nur dann in Frage, wenn er politisch und juristisch breit abgestützt wäre. Das ist im Moment nicht der Fall. Fredrik Steiger.
Wortreich erklärte NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, welche Vorkehrungen das Bündnis im Zusammenhang mit Libyen treffe. Man plane Optionen, von der Unterstützung bei Evakuierungen bis zu einer Flugverbotszone. Man ziehe Kriegsschiffe vor der libyschen Küste zusammen und man dehne die Luftüberwachung auf 24 Stunden pro Tag aus. Der Schlüsselentscheid der NATO ist aber ein anderer. Ihn verpackte Rasmussen in einen einzigen, zögernd geäußerten Satz.
NATO is not looking to intervene in Libya.
Die NATO wolle in Libyen vorläufig nicht intervenieren. Besonders hohe US-Militärs zögern nämlich, aber auch viele europäische NATO-Partner. Die Angst ist gross, ein militärisches Eingreifen könnte antiwestliche Ressentiments in der arabischen Welt wecken. Deshalb formuliert man bewusst strenge Bedingungen für ein Eingreifen. Die zwingende Notwendigkeit, ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates und die volle regionale Unterstützung, also ein Mandat durch die Arabische Liga. Alle drei Bedingungen sind zurzeit offenkundig nicht erfüllt.
Nicht nur die Vertreter der NATO-Staaten kamen in Brüssel zusammen, auch die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich heute in Brüssel. Auch sie blicken nach Nordafrika und tun dies mit gemischten Gefühlen. Einerseits machen die Umwälzungen zuversichtlich und eröffnen die Chancen zu mehr Freiheit und Demokratie. Andererseits steuert Libyen auf einen Bürgerkrieg zu. Auch für die EU kommt ein Eingreifen im Moment nicht in Frage. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Der EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy sprach gestern von einem arabischen Frühling.
How to help to turn this Arab Spring into a true new beginning. It is of strategic importance for Europe as well.
Es sei strategisch wichtig für Europa, dass aus diesem Frühling ein wirklicher Neuanfang werde. Frühling klingt gut. Die EU-Staatschefs werden ein Grundlagenpapier besprechen, das festhält, wie die EU die Demokratie im Maghreb künftig fördern will. Finanzielle Unterstützung soll neu an demokratischen Wandel gebunden sein. Und je freier und demokratischer ein Land sich entwickelt, desto mehr EU-Hilfsgelder soll es bekommen. Diese Entschlüsse werden heute leicht fallen. Doch im Maghreb blüht nicht nur die Demokratie, sondern auch das Chaos und der Krieg.
We will make clear to the Libyan authorities that the use of force against citizens must stop.
Die Gewalt gegen Zivilisten in Libyen müsse sofort aufhören. Die Verantwortlichen müssten mit schweren Konsequenzen rechnen.
The current leadership must give up power without delay.
Und der libysche Diktator Gaddafi müsse die Macht sofort abgeben, so Herman Van Rompuy. Er geht offenbar davon aus, dass die EU-Staats- und Regierungschefs sich auf diese Forderung einigen können, auch wenn Gaddafis Truppen derzeit wieder in der Offensive sind. Über eine militärische Intervention zur Errichtung einer Flugverbotszone aber wird heute wohl nur beraten, aber nicht entschieden. Frankreichs Präsident Sarkozy soll dem Vernehmen nach dazu bereit sein, aber sogar seine möglichen britischen Verbündeten knüpften gestern noch eine solche Intervention weiterhin an drei Bedingungen. Außenminister Haig.
It's very important that a no-fly zone has a demonstrable need that the world can see, that it has a clear.
Die Flugverbotszone müsse in den Augen der Weltöffentlichkeit notwendig sein. Sie müsse über eine rechtliche Basis verfügen und sie müsse von den arabischen Ländern mitgetragen werden. Die Arabische Liga aber berät erst morgen, also nach dem EU-Gipfel, über Libyen.
17 Mitglieder der EU müssen nach dem Libyen-Gipfel noch nachsitzen, denn für die Staaten der Eurozone geht es am Sondergipfel um die Zukunft der gemeinsamen Währung und um die Staatsschulden. Obwohl die Zeit drängt, ist keine Einigung zu erwarten. Die Meinungen liegen noch viel zu weit auseinander. Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Die Meldungen der letzten Tage verheißen nichts Gutes. Griechenland und Spanien von den Ratingagenturen heruntergestuft. Die EU-Sorgenländer müssen für ihre Staatsanleihen immer tiefer in die Taschen greifen. Der Eurokurs erneut stark unter Druck. Die Situation in der Eurozone ist immer noch sehr angespannt. Doch zu einem Befreiungsschlag der Politik wird es voraussichtlich auch heute Abend nicht kommen. Dazu sind die Länder der Eurozone zu zerstritten. Das sind auf der einen Seite die starken Euro-Länder. Sie verlangen verbindliche Vorgaben, wie undisziplinierte Euro-Staaten in Zukunft zur Vernunft gebracht werden können. Allen voran die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel pocht auf einen sogenannten Pakt für Wettbewerbsfähigkeit. Von diesem verbindlichen Regelwerk ist inzwischen jedoch nicht mehr viel Handfestes übrig geblieben. Der Pakt sieht keine Sanktionen vor und schon gar keine Automatismen. Falls Euro-Staaten sich übermäßig verschulden, müssen sie zwar etwas unternehmen, was, das ist den einzelnen Ländern aber überlassen. Erst wenn dieser Pakt steht, soll über die definitive Größe des milliardenschweren Euro-Rettungsschirms entschieden werden. Bis jetzt stehen die 440 Milliarden Euro nur auf dem Papier zur Verfügung. Effektiv eingesetzt werden können nur gerade knapp 60% davon. Das zu ändern, ist das zentrale Anliegen der finanzschwachen Euro-Länder wie Griechenland, Irland oder Portugal. Sie drängen darauf, dass dieser Schirm notfalls ganz für weitere Rettungsaktionen eingesetzt werden kann. Angesichts dieser Differenzen ist absehbar, die angespannte Situation wird sich auch nach dem Euro-Sondergipfel nicht entschärfen.
Über 40 mutmaßliche Mafiosi sind diese Woche aufgrund eines Gesuches des italienischen Sonderstaatsanwaltes in Australien, Kanada, Deutschland und auch in Italien verhaftet worden. Es gab auch ein Gesuch an die Schweiz. Doch die Schweizer Behörden kamen diesem Gesuch nicht nach. Unter anderem, weil die Schweiz nicht beim sogenannten europäischen Haftbefehl mitmacht. Warum nicht? Der Bericht dazu von Freddy Gasser.
Noch immer ist ein mutmaßliches Ndrangheta-Mitglied im Kanton Thurgau auf freiem Fuß, obwohl wenige Kilometer entfernt die deutsche Polizei in Konstanz aus demselben Grund Verdächtigte verhaftete. Etwas, das die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder aus Sicht der Rechtskommission ärgert.
Aus meiner Sicht ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die Schweiz diesem Gesuch nicht stattgegeben hat und ebenfalls an dieser Verhaftungsaktion sich beteiligt hat. Es geht auch um einen Reputationsschaden in Europa, unseres Landes, wenn es den Eindruck erwecken könnte, dass Verbrecher und Mafia-Angehörige in der Schweiz ungeschoren davonkommen.
In der EU stützen sich solche Verhaftungsaktionen auf den europäischen Haftbefehl. Dessen Kern: stellt ein Land einen Haftbefehl aus, gilt dieser auch in den anderen EU-Staaten, ohne dass sie nochmals nach ihrem eigenen Recht prüfen. Für den Zürcher Grünen Nationalrat Daniel Fischer ist dies ein massiver Einschnitt in die Unabhängigkeit der einzelnen Rechtssysteme.
Der europäische Haftbefehl ist doch eine sehr weitgehende Aufgabe der eigenen polizeilichen Autonomie, weil fast wie im Cassis-de-Dijon-Prinzip die Schweiz dann handeln muss, wenn ein anderer Staat zuschlägt, ohne dass materiell überhaupt noch eine Überprüfung stattfinden kann.
Deshalb, so argumentieren Schweizer Politiker von rechts bis links, wäre eine Mitgliedschaft der Schweiz beim europäischen Haftbefehl ein zu starker Eingriff in die Unabhängigkeit der hiesigen Polizeiarbeit. Auf der Ebene der Gerichtsbehörden hingegen intensiviert die Schweiz ihre Zusammenarbeit mit der EU. Das Parlament beschloss gerade erst den Beitritt der Schweiz zu Eurojust. Für den Zürcher SP-Nationalrat und Strafrechtler Daniel Josic ein unbedenkliches Abkommen.
Eben ein System der Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Staaten. Das heißt, die zwischenstaatliche Kooperation wird einfach vereinfacht, wird effizienter gemacht.
Aber die Souveränität der einzelnen Landesbehörden bleibe unangetastet.
Soweit heute Morgen an diesem Freitag. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.